Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
10. Januar und die Frage ist, wie gut sind eigentlich die Schnelltests? Das möchte Gesundheitsminister Karl Lauterbach gerne beantwortet haben.
Die Tests sind noch nicht perfekt und ich habe jetzt eine Überprüfung am Wochenende veranlasst. Also wie gut funktionieren die Tests, die wir derzeit empfehlen, durch das Paul-Ehrlich-Institut auch bei Omikron, sodass wir da Klarheit bekommen.
Ja, und wäre gut, wenn die Schnelltests Omikron schnell rausfiltern können. Wie zuverlässig die aktuellen Tests sind, das schauen wir uns gleich als erstes Thema mal genauer an. Radverkehr hat innerhalb der letzten 30 Jahre um 40% zugenommen. Das rechnet heute die Uni Köln vor. Der Soziologe Ansgar Hudde sagt, manche sind sogar so clever und radeln die 150 Minuten Bewegung die Woche, die die WHO empfiehlt, einfach runter.
Und es gibt eben bei denen mit höherer Bildung in der Stadt ungefähr 20%, die kommen nur durchs Fahrradfahren auf diese 150 Minuten.
Und ja, er war heute auch auf dem Tennisplatz in Melbourne. Novak Djokovic, der Tennisstar, darf einreisen nach Australien. Sein Visum gilt, hat ein Gericht festgelegt und seine Familie hat eine Pressekonferenz gegeben.
Okay, so this press conference is adjourned at the moment. Thank you for attention.
Was da los war, hört ihr heute bei uns. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Omikron verbreitet sich immer mehr in Deutschland, so ist es, die Coronavirus-Variante. Umso wichtiger ist es, dass sie auch gut erkannt wird, zum Beispiel von Schnelltests, die wir ja öfter jetzt machen. Aber klappt das denn eigentlich wirklich oder nicht? In den vergangenen Tagen hat es da teilweise widersprüchliche Angaben gegeben, ob denn diese Schnelltests Omikron auch wirklich gut erkennen können. Was da genau der Stand ist, lassen wir uns an dieser Stelle briefen und sprechen drüber mit dem Wissenschaftsjournalisten Piotr Heller. Grüß dich, Piotr.
Hallo, schönen Abend.
Was sagen denn Studien zum Thema Zuverlässigkeit? Können Selbsttests die Virusvariante gut erkennen?
Ja, wie so oft in der Wissenschaft, ist noch zu früh, wirklich etwas dazu zu sagen. Aber alle Wissenschaftler, die du fragst, die werden dir jetzt erklären, es gibt eben noch keine große Studie, wo das mal systematisch untersucht wurde, wie gut die Tests bei Omikron anschlagen.
Ist auch mehr oder weniger kein Wunder, die Variante gibt es ja auch noch nicht so lange.
Ja, seit November ist die erst bekannt, genau. Ja.
Aber es wurde doch daran schon geforscht, wenn ich es richtig weiß, oder?
Ja, und es gibt vorläufige Ergebnisse und Beobachtungen. Und ich zähle mal einfach ein paar auf. Ja. Kurz vor Weihnachten meldeten zum Beispiel Wissenschaftler aus Genf, die haben sich mal 7 gängige Schnelltests angeschaut und die konnten da tatsächlich feststellen, ja, die erkennen Omikron, aber teilweise sind die dann nicht so ganz genau wie bei den früheren Varianten.
Heißt, ich bekomme eher ein negatives Ergebnis, auch wenn ich infiziert bin?
Genau, so ist es. Aber wie gesagt, das sind vorläufige Ergebnisse. Und dann hat die amerikanische Arzneimittelbehörde, die FDA, die hat zwischen den Jahren geschrieben, es war ganz merkwürdig, wenn man die Tests mit abgetöteten Viren überprüft, dann funktionieren die wie gehabt. Wenn man das aber mit echtem Material aus den Atemwegen von Infizierten macht, dann erkennen die Omikron-Infektion plötzlich nicht mehr so gut.
Was hat man da für eine Erklärung für?
Gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Wir müssen uns aber erstmal 2 Dinge angucken und unterscheiden. Das ist erstens, wie gut erkennt der Test an sich das Virus, wenn er praktisch das Virus abbekommt. Und das zweite ist, wie viel Virenmaterial findet sich denn so in Nase und Rachen? Ist das genug, um den Test anschlagen zu lassen? Und zur ersten Frage, tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Omikron eine derartige Veränderung des Virus ist, dass die Tests an sich dann schlechter anschlagen. Und die zweite Sache, die Virenmenge in Nase und Rachen, da gibt es Hinweise auch, dass Omikron nur über einen kürzeren Zeitraum genug Viren hervorbringt, um den Test anschlagen zu lassen und diese Viren dann auch noch anders verteilt sind. Die finden sich im Gegensatz zu Delta, womit wir uns ja bisher beschäftigt haben, eher im Rachen als in der Nase. Und das alles lässt die Tests eben insgesamt seltener anschlagen wahrscheinlich.
Also ein bisschen schwierige Gemengelage da. Was sagt die Politik dazu? Wie will sie damit umgehen?
Ja, Gesundheitsminister Lauterbach hat ja gestern angekündigt, das Paul-Ehrlich-Institut, das hierzulande über die Qualität der Tests wacht, das soll eine Liste mit Schnelltests vorlegen, die Omikron gut erkennen. Nur, er hat jetzt leider nicht gesagt, um welchen Fokus es da geben soll. Also sollen die Tests daraufhin überprüft werden, ob sie Omikron an sich erkennen? Da hat das Paul-Ehrlich-Institut schon Ende letzten Jahres geschrieben, ja, die meisten in Deutschland, die schaffen das. Oder geht es da wirklich darum zu prüfen, welche Tests mit dieser geringeren Virenmenge, die man da bei Omikron erwartet, klarkommen?
Mhm. Wann soll die Liste vorliegen?
Das soll noch Wochen dauern, hat Lauterbach gesagt.
Jetzt nehmen wir aber mal diese Unsicherheit an und nehmen den Fall auch an, dass man vielleicht die Oma besuchen will und sicher gehen möchte, dass man nicht infiziert ist. Was rätst du dann?
Sicherheit gibt es sowieso nicht. Omikron hin oder her, die Schnelltests, die waren nie dafür gedacht, wirklich eine Infektion auszuschließen. Die sind zu ungenau. Sie geben nur eine grobe Orientierung, ob man gerade besonders infektiös sein könnte, wenn sie funktionieren, wie sie sollen.
Woher weiß ich das dann?
Ob sie richtig funktionieren, da gibt es vom Paul-Ehrlich-Institut, die haben das überprüft. Und auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gibt es zwei Listen für Schnelltests und für Selbsttests zu Hause. Da kann man sehen, welcher Test untersucht und für gut befunden wurde.
Aber natürlich gehe ich jetzt nicht zum Testzentrum und lass mir die Liste geben und sage, okay, was habt ihr da für ein Produkt? Ach, das steht nicht auf der Liste drauf, also dann benutze ich es nicht. Das ist ja nicht nah.
Genau, aber die werden schon eher die Überprüften nehmen, weil nur die Tests, die wirklich überprüft und für gut befunden wurden oder noch nicht überprüft wurden, aber bald werden, die können von der Krankenkasse abgerechnet werden. Die schlechten, die dürfen nicht mehr abgerechnet werden. Wenn du aber in eine Apotheke gehst oder im Supermarkt das einkaufst, ist die Sache schon etwas anders. Da könntest du schon auf die Listen des Paul-Ehrlich-Instituts und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte schauen. Und generell ist es jetzt wegen Omikron wohl so, dass man sich öfter testen sollte, vielleicht täglich, um diesen kurzen Zeitraum zu erwischen, wo der Test anschlägt. Und dann gibt es noch Experten, die eher dazu raten, den Abstrich im Rachen als in der Nase zu nehmen, weil Omikron sich da eben ausbreitet. Aber das sind nicht alle, die das sagen. Und wenn du ganz sicher gehen willst, dann machst du halt einen PCR-Test.
Wie zuverlässig sind Corona-Schnelltests mit Blick auf die Omikron-Virus-Variante? Das wird gerade analysiert. Der Wissenschaftsjournalist Piotr Heller hatte die Einzelheiten für uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was heute schon wieder zu lesen war. Rasant steigende Infektionen auf den Philippinen, Spanien, Corona-Verfolgung wird gelockert. Zentralrat der Juden für Impfpflicht und bei uns 33.169 Fälle registriert, so viel wie nie zuvor. Ja, das sind Meldungen aus knapp einer halben Stunde Corona-News-Ticker von heute, eben Montag, 10. Januar. Dranbleiben und dabei ruhig bleiben, informieren, ohne in Informationen unterzugehen, das fällt uns aktuell nicht leicht. Und das ist verständlich. Auch unserem Reporter, dem fällt das auch nicht leicht. Der kennt diesen Zustand, dass ihm Corona-Infos einfach bis zum Halse stehen. Aber muss nicht sein, sagt er, wenn man gut filtert.
In der Pandemie habe ich eine neue Gewohnheit entwickelt. Und es ist keine gute. Abends vorm Schlafengehen nochmal kurz auf Twitter nachschauen. Hashtag Covid-19. Und wenn es einen Fortschrittsbalken für mein Misstrauen in Maßnahmen, in Politik, in mein eigenes Urteilsvermögen gäbe, du könntest sehen, wie der in Bewegung gerät.
Naja, tatsächlich, seit jetzt fast 2 Jahren stürzen täglich oder stündlich oder minütlich neue Informationen zu dieser Pandemie auf uns ein.
Thoralf Staudt ist Journalist, seit 15 Jahren. Genauso lange beschäftigt er sich schon mit Fake News, mit gelenkter Desinformation. Und auch er kennt das Gefühl, manchmal verloren zu sein.
Und am Anfang, ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber zumindest ich hing dann da wirklich an den News-Tickern und es war spannend und man war neugierig. Aber nach spätestens 2 Jahren ist natürlich eine Ermüdung da.
Die Virusvarianten hoch ansteckend, die Ermüdung fortschreitend. Was tun? Thoralf Stauds erster Tipp, genau unterscheiden.
Ich glaube, es ist wirklich wichtig zu unterscheiden, um welche Art von Informationen geht es.
Das eine sind wissenschaftliche Infos über das Virus, das andere politisch-gesellschaftliche.
Also welche Regierung reagiert wie, wo gibt es welche neuen Vorschriften?
Wenn ich wissenschaftliche Fakten aus gesicherten Quellen zur Kenntnis nehme, dann brauche ich gar nicht so oft nach Updates suchen. Und weil ich weder Virologin bin, noch Epidemiologe, noch Modellierer oder sonst was, ist ja auch meine Meinung gar nicht gefragt.
In der Öffentlichkeit, im Journalismus, im politischen Betrieb geht es ja oft darum, ach, ich höre mir mal alle Meinungen an und bilde dann meine eigene Meinung. Das funktioniert tatsächlich im politischen Bereich. Im wissenschaftlichen Bereich ist das Quatsch, weil es dort klare Standards dafür gibt, wie verlässlich ist eine Information oder nicht. Da ist es egal, was ich für eine Meinung dazu habe.
Und wenn ich das auf meinen Twitter-Stream anwende, dann fallen schon mal die ganzen Einzelfallschilderungen über irgendwelche Sonderverläufe. Zack, weg.
Gerade bei komplexen Themen, sei es Klimawandel, sei es die Corona-Pandemie, bin ich mit meinem eigenen Wissen aufgeschmissen. Aber ja nicht nur da, wenn mein Auto kaputt geht oder allein wenn mein Smartphone nicht mehr funktioniert, stoße ich ja schnell an meine Grenzen. Also dass mein Wissen nicht ausreicht, ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Dafür gibt's in der modernen Gesellschaft ein bewährtes Gegenmittel, Spezialisierung.
Weil aber Pandemie und Impfen in Bereichen Ungewissheiten bergen und Angst machen, ist die Türe weit offen für rhetorische Köder, Desinformation, Blendgranaten. Thoralf Staudt hat das zusammen mit seinen Kollegen vom Wissenschaftsportal klimafakten.de in einem Poster zusammengestellt.
Wir nennen das PLURV-Poster, weil es PLURV die typischen Strategien von Desinformationen griffig auf den Punkt bringt und anschaulich darstellt.
P für Pseudo-Experten und das Problem der falschen Balance. L für Logikfehler. Das sind irreführende Analogien und Vergleiche, unterschlagene Ursachen. U für unerfüllbare Erwartungen.
Man setzt voraus, dass eine Impfung hundertprozentig wirksam ist. Kein Medikament ist hundertprozentig wirksam.
Das R steht für Rosinenpickerei, Cherrypicking. Also nur die Dinge nehmen, die dir in den Kram passen. Und V steht für Verschwörungsmythen. Also die Erzählungen, die auf viele komplexe Einzelfragen die eine große, scheinbar einfache Antwort geben. Böse Mächte und so. Das klingt erstmal viel und kompliziert. Das kann, sagt Thoralf Staudt, aber mittelfristig helfen. In einer Welt, in der weiterhin Informationen wild auf uns einprasseln werden.
Das nennt sich Inoculation Theory, also Impftheorie. Man kann sich auch gegen Desinformationen im gewissen Sinne impfen lassen. Und da kann man dann sehr viel leichter relevante Informationen von weniger relevanter Information unterscheiden. Also natürlich, es ist schwierig, aber Rationalität ist natürlich weiterhin möglich, auch in so einer chaotischen Lage wie jetzt.
Kritisch und meinungsfreudig im politischen Diskurs bewegen. Wissenschaftlich gesicherten Erkenntnissen vertrauen, sie annehmen. Das entlastet und mit der Hilfe von PLURV wertvolle Gedanken und Argumente erfolgreich vom Bullshit trennen. Es klingt doch machbar.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, heute Nacht unserer Zeit, da hat ein Gericht in Melbourne, Australien entschieden, Tennisstar Novak Djokovic, er darf einreisen, darf also raus aus dem Quarantänehotel und sich frei bewegen. Es kann aber immer noch sein, dass er bei den Australian Open, die ja am Sonntag anfangen, nicht spielen wird, denn Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke, der kann ihn noch ausweisen. Wir wollen mal genauer auf die Reaktion dieses Urteils schauen. Da gab es nämlich einiges Interessantes und Ilka Knigge aus unserem Team hat es für uns zusammengefasst. Ilka, schauen wir erstmal auf die Pressekonferenz, die Djokovics Familie da gegeben hat. Was ist da passiert?
Ja, über die wird gerade viel berichtet, weil kritische Fragen offenbar nicht so richtig erwünscht waren. Verschiedene Medien berichten über diese Situation. Eine RTL-Journalistin, die hat nach den Ungereimtheiten zu der zweiten Corona-Infektion gefragt. Hier hört man das im Ton im Livestream.
May I ask one more question once again, RTL Germany? Is the truth that he was ill the 16th of December?
So, und dann kommt so ein Zögern, ne?
I'm sorry, is there a follow-up question?
Das ist sein Bruder, der möchte dann irgendwie so wissen, gibt es noch eine andere Frage? Mhm. Andere Journalisten mischen sich ein, das hört man gleich so im Hintergrund und dann, ja.
The whole process was public. And all the documents that are public are legal, so.
Ah, okay.
Genau, der Bruder sagt, ja, das ist doch alles öffentlich, das weiß man doch alles, der ganze Prozess.
Okay, dann wollte man nicht mal ins Detail gehen. Da geht es ja um 16. Dezember, da hat er anscheinend einen positiven PCR-Test gehabt. Tag da drauf, Tennisakademie eröffnet, in Armen mit Kindern zu sehen, also das mit einer positiven Corona-Infektion zu machen. Das ist ja der Zweifler gewesen so an der ganzen
genau,
Sache.
Genau.
Aber gut, möchte man anscheinend nicht hören. Sag mal, warum war diese Pressekonferenz überhaupt angedacht?
Die Familie von Djokovic hat die angesetzt, also die hat in Serbien stattgefunden. Thema sollte natürlich das Gerichtsurteil sein. Djokovics Vater, der hat ihn da stark gelobt, so als guten Menschen, als Freiheitskämpfer geradezu. Djokovic selbst, der wird ja von Impfskeptikern, Corona-LeugnerInnen so als Freiheitskämpfer auch gefeiert, inszeniert. Das muss man an der Stelle mal dazu sagen. Seine Mutter, die sagt dann, wir haben versucht, der ganzen Welt zu sagen, was das für eine Ungerechtigkeit war. Also die regen sich so ein bisschen über diese Situation auf. Erst war angekündigt, dass Novak Djokovic selbst per Video teilnehmen sollte an dieser Pressekonferenz. Das war dann aber nicht so. Mhm. Währenddessen sind seine Fans in Melbourne mit der Polizei zusammengestoßen. Die haben sich in Melbourne vor dem Büro der Anwälte versammelt, wollten dort feiern und dachten wohl, in einem verdunkelten Auto säße Djokovic selbst. Die sind dann auf das Dach gestiegen und als dort die Lage eskaliert ist, hat die Polizei Pfefferspray eingesetzt. Also alles ein bisschen unruhig um diese Entscheidung heute.
Absolut. Und die Australian Open beginnen am Wochenende. Sonntag ist der erste Turniertag. Novak Djokovic ist jetzt zumindest eingereist. Er durfte jetzt einreisen in Australien. Aber ob er dann wirklich beim Turnier spielen darf, steht noch nicht fest.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, für die Bundesregierung war am Freitag letzte Woche die Sache schon klar.
Aus Sicht der Bundesregierung ist sehr deutlich festzustellen, dass ein Einsatz von tödlicher Gewalt, von scharfer Munition gegen Zivilistinnen und Zivilisten, erst recht dann, wenn militärische Kräfte zum Einsatz kommen, immer nur ein allerletztes Mittel sein darf.
Christoph Burger, Sprecher des Auswärtigen Amtes, gemeint war das Vorgehen der kasachischen Führung. Der Präsident hatte der Polizei den Schießbefehl erteilt, um so gegen Demonstrierende vorzugehen. Laut Regierung wurden über 8000 Menschen festgenommen bei diesen Unruhen. Über 160 sind wohl gestorben. Der Präsident Tokayev spricht heute von einem versuchten Staatsstreich. Und ich spreche über die Situation mit Christoph Mohr von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er leitet das Büro in Kasachstan. Wenn die kasachische Führung jetzt sagt, die Situation sei unter Kontrolle, was bedeutet das genau?
Ja, also konkret heißt das vor allem erstmal, dass vor Ort keine Demonstrationen mehr stattfinden. Das heißt, dass wir keine Schießereien in Almaty sehen, dass wir sehen, dass Geldautomaten wieder funktionieren, dass der öffentliche Nahverkehr wieder anfängt. Das, was wir so ein bisschen normales Leben nennen würden, kehrt wieder in die größte Stadt Kasachstans zurück.
Das Internet geht wohl auch wieder, ist zu lesen. Trotzdem nochmal an die Ursache. Wie konnte aus diesen anfänglichen Unruhen gegen ja, die gestiegenen Gaspreise dann so was Gewalttätiges, solche Ausschreitungen werden?
Also im Allgemeinen muss man erstmal feststellen, dass die Lage nach wie vor undurchsichtig ist. Es kursieren doch viele Gerüchte, aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass zwei Dinge gleichzeitig passiert sind. Auf der einen Seite gab es friedliche Demonstrationen, die ihren Ursprung, haben Sie ja richtig dargestellt, in wirtschaftlichen, auch in politischen Fragen im Land haben Menschen ganz konkret ihre Lebensumstände angeprangert. Das hat im Westen angefangen. Der Westen ist eigentlich die Region, ja, die Goldkammer Kasachstans, wo die Ressourcen liegen, aber wo von diesem Wohlstand doch recht wenig ankommt. Das ist erst lokal entstanden, dass Menschen gesagt haben, unsere Lebensbedingungen funktionieren so nicht mehr. Es hat sich ja über Nacht der Flüssiggaspreis verdoppelt de facto, aber auch schon seit Monaten beobachten wir enorme Preissteigerungen im Land, gerade von Lebensmitteln. Das hat lokal begonnen und ist dann wie ein Lauffeuer durchs Land gezogen. Das ist auf der einen Seite, was passiert ist. Dem hinzugekommen sind andere Demonstrierende, die wir auch schon im Jahr 2019 beobachtet haben. Das sind jene, die einen Systemwandel sich vorgestellt haben. Die, nachdem der erste Präsident nach 29 Jahren im 2019 zurückgetreten ist, gesagt haben, wir wollen politischen Wandel, wir wollen mehr Partizipation. Und die dritte Dimension sind jene, das sind die kriminellen Elemente und da wird es dann eben undurchsichtig. Das sind jene, die Gewalt angewendet haben, die Waffendepots geplündert haben, die Gebäude, gerade Regierungsgebäude angezündet haben, von denen wir noch nicht genau wissen, aus welcher Motivation die eben diese Straftaten begangen haben. Die Regierung spricht in diesem Zuge dann eben von organisierten Terroristen.
Hm. Wusste denn die kasachische Regierung nicht, was auf sie zukommt, wenn klar war, die Gaspreise steigen und das kann den Menschen nicht gefallen?
Ja, also es ist nicht so, dass die Regierung die sozialen Umstände, den Missmut mit der, sagen wir mal, Wirtschaftsarchitektur nicht kommen sehen hat. Präsident Tokayev hat kurz nach Amtsantritt eine Initiative angekündigt und dann auch umgesetzt oder versucht, sie umzusetzen, die der Zuhörende des Staates hieß. Dahinter liegt eigentlich ein Interesse in die Zivilgesellschaft, in die Bevölkerung reinzuhören, um zu verstehen, wie groß die sozialen Anliegen sind und welche Prioritäten die Bevölkerung habe. Das ist offensichtlich nicht gelungen. Aber ich vermute schon, dass eben, weil strukturelle Probleme vorliegen, dass die Regierung diese zumindest kurzfristig auch priorisieren muss. Denn man möchte natürlich vermeiden, dass weitere Demonstrationen in den nächsten Monaten aufflammen.
Und diesen Systemwandel, kann es den denn theoretisch geben? Weil ich meine, der Präsident der Kasachstan 22 Jahre lang regiert hat, hat mehr oder weniger ja auch seinen Nachfolger da installiert. Der scheint so ein bisschen die eigenen Reihen aufzuräumen. Aber wie stabil ist die Regierung?
Also ich glaube, man kann sagen, dass Präsident Tokayev, der zweite Präsident Kasachstans, sehr wohl jetzt fest im Sattel sitzt. Ich glaube, gerade auch mit der Hilfe der sogenannten Friedenstruppen aus dem Ausland hat er das Land unter Kontrolle gebracht. Man sieht es ja daran, dass sukzessive wieder Normalität einzieht. Aber natürlich muss man sich fragen, in welche Richtung das Land geht, auch politisch. Denn es ist ja irgendwo klar, dass diese strukturellen Probleme, wirtschaftliche und politische Erneuerung, nicht mit Militärgewalt und aktuellen Sicherheitskräften gelöst werden können.
Das ist die Einschätzung von Christoph Mohr von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir halten fest, so was wie Alltag scheint heute dort in Kasachstan, vor allem auch in der Metropole Almaty, schon wieder möglich gewesen zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn einer mit dem Rad zu seiner eigenen Ministerernennung radelt, dann kann das schon mal gefeiert werden. Ihr erinnert euch sicher an dieses Video, das rumgegangen ist in den sozialen Medien, als Cem Özdemir vom Reichstagsgebäude zum Schloss Bellevue gefahren ist. Lauterbach, der eine, und dann... Ja. Nee, doch. Der Lauterbach war der Özdemir. Da jubeln einige, und was Cem Özdemir anscheinend schon erkannt hat, das wird gerade erforscht. Das Fahrrad wird nämlich Statussymbol. Ein Forscher der Uni Köln hat sich in zwei neuen Studien damit beschäftigt. Ilka Knigge aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut für uns. Ilka, wie kommt der Forscher zu dem Schluss, dass das Rad jetzt Statussymbol ist?
Ja, der Forscher, das ist Soziologe Ansgar Hudde, der wollte wissen, ob bei dem Fahrradboom, den wir gerade erleben, alle Bevölkerungsschichten mit dabei sind. Also der ist erstmal von einer anderen Richtung drangegangen. Der Radverkehr, der hat in Deutschland zwischen 1996 und 2018 um mehr als 40% zugenommen. Und Hudde, der hat untersucht, wie Fahrradmobilität und Bildungsniveau zusammenhängen und hat sich dann auch noch in der zweiten Studie angeschaut, welche Rolle der Wohnort spielt. Dazu hat er über 800.000 zurückgelegte Wege von über 55.000 befragten Personen ausgewertet. Und sein Ergebnis ist, Radtrend und Bildungstrend hängen zusammen. Hudde sagt, es gäbe immer mehr Menschen mit höherer Bildung und die nutzten häufiger das Rad. Und einer der Gründe, den er daraus rückfolgert, könnte sein, das Rad als Statussymbol.
Lass uns mal da ins Detail gehen. Wie kommt er genau darauf, dass es wirklich die Bildung ist, die da den Unterschied macht? Das kann ja auch sein, dass Leute, sagen wir mal, mit mehr Bildung in, sagen wir mal, radfreundlichen Veedel leben.
Ja, und das ist auch so. Und auch genau das hat auch einen Effekt. Aber selbst wenn man diesen Effekt rausrechnet, dann zeigt sich laut Hudde immer noch, dass die Bildung eine Rolle spielt. Er sieht das als Problem an, denn er sagt, eine Person mit höherer Bildung, in der Stadt lebend, fährt etwa doppelt so viel Rad pro Woche wie eine Person ohne Hochschulabschluss auf dem Land lebend. Und damit verstärken sich für Hudde Ungleichheiten.
Die WHO empfiehlt uns ja allen, dass wir pro Woche mindestens 150 Minuten uns moderat körperlich betätigen. Und damit ist, sag mal, die Durchschnittsperson mit höherer Bildung in der Stadt mit 70 Minuten schon gar nicht so schlecht dabei. Und es gibt eben bei denen mit höherer Bildung in der Stadt ungefähr 20%, die kommen nur durchs Fahrradfahren auf diese 150 Minuten.
Würde man dagegen alle mitnehmen bei diesem Radboom, dann wäre das gut für die Gesundheit und die Lebensqualität, zurückfolgert er das.
Und woran macht er genau fest, dass das Fahrrad zum Statussymbol geworden ist jetzt bei diesen gebildeten Städterinnen und Städtern?
Der hat sich bisherige Forschung zur Grundlage genommen, die sagt, welches Verkehrsmittel wir benutzen, das hat nicht nur etwas mit den Kosten zu tun oder damit, wie lange wir mit diesem Verkehrsmittel unterwegs sind für unsere Strecke, sondern da schwingt auch ein Symbolwert mit.
Was ich mit dem Rad relativ gut senden kann, ist Umweltbewusstsein, Modernität und auch ein Gesundheitsbewusstsein. Wenn ich mit einem schicken neuen Auto komme, dann kann ich vielleicht eher ausstrahlen, ich habe beruflichen Erfolg, ich kann es mir leisten. Menschen suchen nach Status und nach Anerkennung in ihrem Umfeld. Und Faktoren wie Gesundheit und Umweltbewusstsein sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden.
Womit wir dann wieder bei Cem Özdemir wären, der ja ein gutes Beispiel ist, der hat mit seiner Vater wohl eher so ausgestrahlt, ich bin schon erfolgreich beruflich, ich brauche jetzt keine Limousine, die mir das bescheinigt. Ich tue lieber was Gutes für mich und unsere Umwelt.
Er hat natürlich auch eine gute Daunenjacke. Das hat natürlich auch nicht jeder. Das ist ein Vorteil, der seinerseits ist. Aber diese Studie hat sich zumindest mal angeschaut, wie da der Zusammenhang ist von Bildung und Fahrradfahren und Statussymbol. Ilka Knigge aus unserem Team hat es für uns analysiert. Dank dir.
Deutschlandfunk Nova.
Update.
Wir reden über den Esel, der wird ja oft niedergemacht, als stur oder langsam bezeichnet. Das ist natürlich nicht fair. Und deshalb hat sich das Bündnis Mensch und Tier darum bemüht, dem Esel das Positive, das Gute zu sehen und hat ihn jetzt zum Haustier des Jahres 2022 gekürt. Der Esel. Wie das bei ihm ankommt, fragen wir Christine Möller vom Verein Eselfreunde im Havelland. Schönen guten Tag, Frau Möller.
Ja, hallo, guten Tag.
Warum ist der Esel so ein tolles Tier?
Ja, also gerade wie Sie zu Beginn gesagt haben, schauen Sie sich den mal richtig an. Große, kugelige, wunderschöne Augen. Wenn man die mal richtig kennenlernt, man verliebt sich eigentlich. Alle, die hier so hergekommen sind, viele haben über Weihnachten zum Beispiel eine Patenschaft geschenkt bekommen und haben dann gesagt, naja, ich komme da mal vorbei, guck mir das mal an. Und viele haben sich schon in den Jahren schockverliebt in diese Tiere.
Wie ist denn der Charakter des Esels? Also was kann man da denn ausmachen?
Intelligent, anschmiegsam, kuschelig. Also die sind wirklich sehr, sehr schlau. Ich sag immer, die sind so die Katzen unter den Equiden von ihrem Wesen her. Die haben also kein Leittier und jeder entscheidet in einer Notsituation für sich selbst. Es gibt da so Familienverbände, es gibt auch wirklich Freundschaften und wenn da ein Freund oder ein Familienmitglied stirbt, leiden die auch wirklich richtig. Sie sind nicht nachtragend, sie verzeihen Fehler, aber wenn man sie öfter macht, dann auch nicht mehr.
Das ist ja eine komplexe Psyche, die der Esel da hat, fast schon.
Ja, wir haben seit über 30 Jahren Esel. Ich konnte mich da gut reinfinden inzwischen.
Sehr gut. Jetzt tut man ihm vielleicht auch Unrecht, weil man ihn hauptsächlich ja auch als Lastentier oder als Nutztier einsetzt, Sachen auf den Rücken ihn schleppen lässt. Kann man ihn noch anders einsetzen?
Auf jeden Fall. Also was nochmal zum Lastentier, das ist eben eine falsche Meinung. Natürlich darf er was tragen, aber nach deutschem Gesetz maximal 20% seines eigenen Körpergewichts.
Aha.
Weil der hat eine ganz andere muskuläre Anbindung als ein Pferd, viel zarter. Ein Esel wehrt sich nur nicht, wenn man ihm zu viel raufpackt. Ein Pferd, das fängt dann an zu steigen, zu puckeln und sagt nein, danke. Und der Esel trägt für den Menschen und dient ihm, bis er tot umfällt. Also er wehrt sich nicht. Der Esel hat auch einen viel höheren Serotoninspiegel als ein Pferd. Wenn der Schmerzen hat, dann zeigt er das auch nicht gleich, sondern das geht dann ja, wie sagt man so, er leidet nach innen und irgendwann legt er sich dann einfach hin und stirbt. Und da muss man sehr, sehr aufmerksam sein, wenn man diese Tiere hält.
Das ist ja tragisch. Ich habe auch gelesen, man setzt diese Tiere auch zu Therapiezwecken ein.
Ja, man kann ganz, ganz viel mit denen machen. Also therapeutische Zwecke in der Verhaltenstherapie. Wir arbeiten viel mit autistischen Menschen. Also vielerlei Handicaps spielen da in das Profil mit rein, dass der Esel wirklich gut abdecken kann. Wir sagen auch oft, die Esel sind die Delfine mit Hufen. Also man muss gar nicht erst irgendwo weit in den Süden fahren. Man kann das auch hier in Deutschland in Anspruch nehmen. Wir haben tolle Projekte mit der Charité, wo wir vielen Menschen schon irgendwo helfen konnten, beziehungsweise die Esel es tun konnten. Es ist wirklich verblüffend, was man da so erleben kann und sehen kann, wenn man es zulässt und sich darauf einlässt.
Also wir halten fest, in Zukunft sollten wir fairer mit dem Esel umgehen. Blöd, stur und langsam sollten wir ihn nicht nennen, sondern das Positive in ihm sehen. Das hat auch das Bündnis Mensch und Tier getan. Haustier des Jahres 2022 ist der Esel geworden. Und da ist das Haustier nicht wörtlich zu nehmen, sondern dieses Bündnis schaut darauf, welches Tier vom Mensch praktisch domestiziert gehalten wird. Christine Möller hat uns geholfen, den Esel zu verstehen vom Verein Eselfreunde in Havelland. Danke dafür, Frau Möller.
Ja, gerne. Immer gerne wieder.
Wiederhören.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.